So eine rechtliche Betreuung soll ja idealerweise so sein, dass eben eine zusätzliche Person berechtigt wird, irgendwas zu tun und nicht der oder die Betroffene entrechtet wird.
Herzlich willkommen bei Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Ich bin Madeline Frühwein. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen des Systems der rechtlichen Betreuung über ihre Erfahrungen, von Herausforderungen und Missständen bis hin zu Hoffnung und Ideen für ein menschlicheres Betreuungssystem. Denn die rechtliche Betreuung geht über Akten und Paragraphen hinaus. Sie ist menschliche Realität. Schön, dass du dabei bist. Viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute freue ich mich, Till Deibenwisch begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Möchten Sie sich kurz vorstellen, damit wir Sie einordnen können, damit wir wissen, welche Rolle Sie im System der rechtlichen Betreuung spielen?
Das kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Till Deibenwisch. Ich bin 51 Jahre alt, bin von Beruf Richter. Ich bin konkret tätig als Direktor des Amtsgerichts in Wetter. Wetter beinhaltet so zwei Kleinstädte im südöstlichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Und ich bearbeite seit 2017 ungefähr mit der Hälfte meiner Arbeitskraft Betreuungs- und Unterbringungsverfahren.
Ja, spannend. Das ist ja auch unser heutiges Thema, warum ich Sie angefragt habe, weil ich mich ja so gefragt habe, was macht denn ein Betreuungsrichter die ganze Zeit, den ganzen lieben langen Tag? Was gehört dazu? Was sind das für Aufgaben? Was steckt dahinter? Was hat das mit dem Betreuungsrecht direkt zu tun? Und was sind das so für Grenzen? Und darüber wollen wir heute ja einfach mal sprechen. Und deswegen, also ich habe schon erwähnt, meine erste Frage, was machen Sie denn als Betreuungsrichter? Was sind Ihre Aufgaben?
Ja, eine berechtigte Frage, wo wahrscheinlich auch viele Juristinnen und Juristen und auch Kollegen, Berufskollegen nicht ad hoc eine Antwort parat haben. Ja, also unsere Aufgabe als Betreuungsrichterinnen und Richter ist im Wesentlichen so die Basics im Betreuungsrecht zu bearbeiten, sprich die Prüfung, ist überhaupt eine rechtliche Betreuung erforderlich, wenn nicht, dann entsprechende Verfahren auch schnell abzuschließen. Wenn doch, zu prüfen, liegen die Voraussetzungen, die man braucht, überhaupt vor? In welchen Bereichen ist eine rechtliche Betreuung gegebenenfalls erforderlich? Wer ist als Betreuungsperson zu bestellen? Also gibt es jemanden aus der Familie? Muss jemand, der beruflich Betreuung macht, das übernehmen? Das sind alles so Fragen, mit denen wir zu tun haben. Und natürlich auch die Beendigung des Verfahrens, wenn zum Beispiel eine rechtliche Betreuung aufzuheben ist.
Werden denn immer direkt alle Aufgabenbereiche übertragen an eine Person? Weil Sie haben ja gerade gesagt, Sie gucken, welche Aufgabenbereiche übertragen werden müssen. Aber ich habe jetzt auch gerade von Angehörigen zum Beispiel gehört, die zum Beispiel ihr Kind betreuen. Die haben ja dann doch schon eher so alle Aufgabenbereiche, was die ich jetzt so kennengelernt habe. Und da habe ich jetzt gerade so überlegt, warum haben denn zum Beispiel Angehörige ganz oft alle Aufgabenbereiche oder warum ist das jetzt nur bei mir oder vielleicht kommt es ja nur mir einfach jetzt so vor, vielleicht habe nur ich die Erfahrung gemacht, aber warum haben gerade so Angehörige vielleicht alle Aufgabenbereiche? Wissen Sie das?
Also das kommt sehr stark darauf an, muss man einfach sagen. Also wenn wir vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, müssen wir erstmal schauen, ist überhaupt eine rechtliche Betreuung erforderlich? Also die ist zum Beispiel dann nicht erforderlich, wenn es eine Vorsorgevollmacht gibt. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Leute, die aus welchen Gründen auch immer Schwierigkeiten haben, ihre eigenen rechtlichen Belange wahrzunehmen, dass die am besten aufgehoben sind mit einer Vorsorgevollmacht. Also sprich, jemanden bevollmächtigt haben, der sie in den Fällen, wo sie selber nicht entscheiden können, eben die Geschäfte sich anschaut und gegebenenfalls auch wahrnimmt. Und jetzt gibt es natürlich, wenn Sie jetzt ansprechen, dass häufig Angehörige viele oder alle Aufgabenkreise haben, die es so gibt. Es gibt natürlich Personen, die überhaupt keine rechtlichen Belange selber wahrnehmen können. Also Leute, die mit einer schweren geistigen Behinderung zur Welt gekommen sind. Leute, die im Koma liegen. Da ist es mehr oder weniger selbsterklärend, dass die in allen rechtlichen Bereichen, und wir reden ja immer über rechtliche Betreuung, also nicht tatsächliche Hilfe, also wer kauft ein, wer macht die Pflege, wer putzt und so weiter, sondern rechtliche Betreuung oder Betreuung, wenn ich jetzt darüber spreche, meint immer rechtliche Betreuung. Da muss man eben schauen, in welchen Aufgabenkreisen ist die erforderlich. Und bei den beiden genannten Gruppen jetzt zum Beispiel, da würde man wahrscheinlich frühzeitig zu dem Ergebnis kommen, dass da in allen Aufgabenbereichen, also um nur ein paar zu nennen, Vermögen, das Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge, Vertretung bei Behörden, Sozialversicherungsträgern, dass da eben ein umfassender Betreuungsbedarf gegeben ist. Wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen mit dem Patienten, der im Koma liegt, da kommt es drauf an, wenn er vorher eine Vorsorgevollmacht erteilt hat und die ist auch gültig und deckt alles ab, was da an Aufgabenkreisen so ansteht und die bevollmächtigte Person ist auch willens und in der Lage, das im Sinne des Betroffenen oder der Betroffenen wahrzunehmen, dann bleibt gar kein Raum für eine rechtliche Betreuung. Dann ist das Ergebnis dasselbe. Das heißt, jemand anders muss dann sich die Sachen angucken und gegebenenfalls auch Entscheidungen treffen, die Sachen bearbeiten. Aber dann würde eben umfassender Betreuungsbedarf bestehen, beziehungsweise der oder die Bevollmächtigte würde dann umfassend vertreten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die mit bestimmten Dingen überfordert sind, die es vielleicht nicht so mit dem, ich nenne das jetzt mal etwas despektierlich, mit dem ganzen Papierkram so viel anfangen können. Die sagen, wenn ich ein Schreiben vom Finanzamt bekomme oder vom Landschaftsverband, wenn ich irgendwelche Sachen da beantragt habe und kriege die nicht bewilligt, das verstehe ich alles nicht und bin nicht in der Lage, mich da selber drum zu kümmern, dann kann man auch eine Betreuung zum Beispiel in dem Aufgabenkreis, also Vertretung bei Behörden und Sozialversicherungsträgern einrichten. Also eine relativ schlanke Betreuung würde ich das jetzt mal nennen.
Okay. Und wer trägt dann sozusagen diese Anträge an Sie ran? Also woher erfahren Sie, dass jetzt vielleicht eine menschenrechtliche Betreuung benötigt?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Zu meinem Gerichtsbezirk gehören zwei Kleinstädte. Wir haben aber ein relativ großes Krankenhaus, auch mit einer Stroke Unit, also mit einer Station für Schlaganfallbetroffene, dass wir so eilige Verfahren durch das Krankenhaus mitgeteilt bekommen. Das bedeutet, dass konkret der Sozialdienst häufig vom Krankenhaus auf uns zukommt und sagt, hier gibt es Patient XY auf der Station sowieso und der ist nicht orientiert und braucht eben Hilfe erstmal, um sich um die Gesundheit kümmern zu können. Dann haben wir natürlich auch Leute, die selber für sich eine Betreuung beantragen. Also die sagen, ich merke, dass ich mit bestimmten Dingen überfordert bin. Ich kann meine Post nicht öffnen und nicht bearbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Ich brauche da jemanden, der quasi mitguckt und zusieht, dass da nichts anbrennt. Dann beantragen also die Leute selber auch eine rechtliche Betreuung, kommt auch durchaus vor. Ansonsten, wir haben zum Beispiel auch relativ große Einrichtungen, wo auch Kinder und Jugendliche sind, die dann natürlich dann irgendwann 18 werden und dann endet ja automatisch die Vormundschaft und da muss man eben gucken, wenn die Hilfebedarf haben, dass man dann eine rechtliche Betreuung installiert, die dann eben, wenn die Leute 17,5 sind, bei uns einen Antrag stellen und sagen, mein Sohn, meine Tochter wird im halben Jahr 18 Jahre alt, wie geht's dann weiter? Also das sind auch so typische Fälle. Ansonsten, es ist ja ein Amtsermittlungsgrundsatz, das heißt, wir als Gericht oder ich als Richter muss ja grundsätzlich von Amts wegen den Sachverhalt aufklären. Klar, ich kann nur Sachen aufklären, von denen ich auch weiß, aber es ist jetzt jedem unbenommen zu sagen, beim Gericht, da rege ich mal eine rechtliche Betreuung an. Das soll jetzt nicht dazu einladen, wenn man Ärger mit den Nachbarn hat, denen eins auswischen zu wollen auf diese Art und Weise, das möchte ich damit jetzt nicht sagen. Sondern einfach da, wo man sich vielleicht Sorgen macht, wo man eine Nachbarin hat, wo man denkt, die wird immer dünner und dünner, ich sehe die auch nie einkaufen, ob die so richtig gut versorgt ist, da gibt es auch keinen Pflegedienst, da mache ich mir Gedanken. Das wäre zum Beispiel auch so ein Fall, der in der Praxis vorkommt, dass dann vielleicht die Nachbarn sich melden und sagen, bitte schauen Sie sich das mal an. Und ansonsten auch Hausärztinnen, Hausärzte, was wir jetzt auch in letzter Zeit vermehrt haben, sind anonyme Eingaben. Da gibt es ja vielleicht auch manchmal Gründe dafür zu sagen, ich möchte jetzt hier nicht mit meinem Namen in so einer Akte auftauchen, aber möchte trotzdem dem Gericht einen Hinweis geben, dass man da mal nach den Menschen schauen muss. Denn darum geht es ja letztlich im Betreuungsrecht, dass man Menschen, die es eben selber vielleicht nicht so richtig überblicken, einfach ja staatliche Fürsorge letztlich zuteil werden lässt.
Wie werden denn diese, ja, ich nenne es jetzt Hinweise an Sie herangetragen? Also gibt es da ein Formular online, das ich ausfüllen kann? Muss ich da persönlich beim Amtsgericht vorbeigehen oder wie erreichen Sie diese Anfragen?
Das meiste ist tatsächlich schriftlich. Es gibt auch ein Formular, das man ausfüllen kann. Es gibt sowieso allgemein bei der Justiz Nordrhein-Westfalen, ich denke, in den anderen Bundesländern wird es nicht anders sein, online sehr viele Hinweise, auch Vorsorgevollmacht. Was kann man da für ein Muster nehmen? Was muss man da vielleicht beachten? Aber genauso gibt es auch viele Formulare und Hinweise. Was ist überhaupt eine rechtliche Betreuung? Wenn ich betroffen bin, was muss ich da beachten? Wenn ich selber als Betreuer für zum Beispiel einen Angehörigen agieren möchte, was gibt es da für wichtige Hinweise? Da kann man sich ganz gut informieren und das tun offensichtlich auch einige Leute. Also die meisten Sachen kommen bei uns schriftlich an, passiert aber auch, dass Leute vorbeikommen oder anrufen und dann kriegen die eben von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechende Hinweise, wie man da jetzt am besten vorgehen könnte. Denn so ein paar Infos brauchen wir dann schon auch. Das ist dann vielleicht auch manchmal das Problem bei diesen anonymen Hinweisen. Es gibt da durchaus schon mal Bedarf, wo wir auch nachfragen müssen. Und insofern ist es schon ganz gut, wenn das so eine gewisse Form einhält, wobei jetzt es da keine Formvorschriften gibt. Also da muss man jetzt nicht irgendwie Formular 123b nehmen und nur das wird dann bearbeitet, sondern das ist formfrei möglich.
Arbeiten Sie auch mit den Betreuungsbehörden oder Ihrer ortsansässigen Betreuungsbehörde zusammen?
Genau, das ist gerade zu Beginn, aber auch immer mal wieder mittendrin, je nach Verlauf der rechtlichen Betreuung, ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner für uns. Also bei uns ist das die Betreuungsbehörde beim Ennepe-Ruhr-Kreis. Das ist also der übergeordnete Kreis hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und da haben wir natürlich einen sehr engen Kontakt. Und es ist grundsätzlich so, dass bei allen neuen Betreuungen entweder sofort oder jedenfalls dann, wenn man eilig agieren muss und eine einstweilige Anordnung zum Beispiel macht, dann im Laufe des Verfahrens die Betreuungsbehörde auch mit ins Boot holt, die dann auch wiederum von sich aus dann Informationen einholt und zusammenstellt und uns dann berichtet.
Sie haben vorhin erzählt, wenn Sie dann das so einen Antrag bearbeiten oder wenn Sie prüfen müssen, ob jetzt eine rechtliche Betreuung benötigt wird, dann schauen Sie auch, ob es irgendwie welche vorgelagerten anderen Hilfen gibt oder irgendwelche anderen Ersatzmöglichkeiten anstelle einer rechtlichen Betreuung. Was könnte das denn sein oder haben Sie da Beispiele, was es sein könnte oder auf was Sie da vielleicht achten?
Ja, also als erstes erfolgt standardmäßig bei uns immer eine Abfrage im zentralen Vorsorgeregister. Das heißt, wenn Vorsorgevollmachten, sei es durch Notarinnen, Notare dort hinterlegt sind oder das kann man auch als Privatperson machen, dann wird uns das angezeigt, wenn da was vorhanden ist. Wenn man das jetzt natürlich nur in der Schublade liegen hat, ist auch wirksam. Also nur ist da jetzt keine Einschränkung, was jetzt irgendwie die Wirksamkeit anbelangt. Nur da ist dann häufig auch das Thema, man muss dann halt wissen, dass es sowas gibt. Also wenn man sich das jetzt selber in die Nachttischschublade legt, wenn man vielleicht alleine ist und hat einen Unfall, dann bringt das nicht so viel, als wenn man zumindest seinem Umfeld irgendwie mitgeteilt hat oder idealerweise in diesem Vorsorgeregister registriert hat, weil dann können wir direkt automatisiert sehen, aha, da gibt es irgendwie eine Vorsorgevollmacht. Das wäre zum Beispiel eine Hilfe, die jetzt eine rechtliche Betreuung dann eben überflüssig machen würde. Ansonsten gibt es natürlich auch in den Sozialgesetzbüchern, ich bin jetzt kein Sozialrichter und da jetzt nicht der ganz große Experte. Da gibt es natürlich auch viele Dinge, die jetzt zum Beispiel Behörden ohne eine rechtliche Betreuung an Aufgaben haben und auch durchaus Beratungs- und Unterstützungsfunktionen haben. Das kann auch mal sein, dass man jemanden darauf verweisen muss, also was weiß ich, jetzt beim Jobcenter irgendwelche Anträge zu stellen, wenn man da grundsätzlich selber in der Lage ist und hat vielleicht, weiß ich nicht, da nicht so große Lust hinzugehen oder da muss man lange warten oder was auch immer. Das wäre jetzt kein Grund, um zu sagen, da brauche ich jetzt eine rechtliche Betreuung, sondern dann muss man schon auch solche ja, Beratungs- und Unterstützungsleistungen, die eben nach einem Sozialgesetzbuch geleistet werden müssen, die muss man dann auch in Anspruch
Ah
nehmen.
ja.
Aber bei uns ist der Hauptfall tatsächlich, dass eine Vorsorgevollmacht besteht.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Jetzt wäre es natürlich ganz interessant, dass Sie mal so darstellen, wie so eine Betreuerbestellung abläuft. Also nehmen wir an, es füllt jetzt jemand so ein Formular aus, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, dass die Nachbarin vielleicht nicht mehr alleine klarkommt. Ich gehe dann dahin oder online und fülle das Formular aus und wie geht es dann weiter?
Genau, dann würden Sie das bei uns einreichen. Da sind so bestimmte Angaben standardmäßig abgefragt. Also wie gesagt, das ist jetzt keine Pflicht, das auszufüllen, aber erleichtert uns dann einfach so ein bisschen die Ersteinschätzung und auch die weitere Bearbeitung. Also Zum Beispiel, haben Sie mit der Person darüber gesprochen? Wie sieht die das selber? Also sieht die für sich selber auch einen Unterstützungsbedarf? Oder Sie haben nicht miteinander gesprochen, sondern machen sich einfach nur so Sorgen und sagen, das soll mal das Gericht aufklären, was auch vollkommen in Ordnung ist. Dann für uns immer ganz wichtig, wenn die Person davon weiß oder jedenfalls dann im Laufe des Verfahrens davon erfährt, dass wir als Gericht eine rechtliche Betreuung prüfen, wie steht sie dazu? Also sagt sie, jawohl, das ist eine gute Idee, das ist das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit mal gebraucht hätte, oder sagt sie, das will ich alles nicht, oder ihr fällt ein, ach, ich habe ja eine Vorsorgevollmacht ausgestellt, da könnte ich mich ja mal da wieder dran erinnern und gucken, da habe ich ja jemanden bevollmächtigt, der mich in solchen Situationen eben unterstützt. Da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, was wir immer wieder feststellen ist, dass den Leuten nicht, also so auf beiden Seiten quasi, nicht so richtig klar ist, was so eine Vorsorgevollmacht überhaupt ist. Da möchte ich mal ein bisschen Werbung machen. Also wie gesagt, es gibt zahlreiche Informationen online, jetzt nicht nur bei der Justiz NRW, aber da auf jeden Fall, da weiß ich es eben aus eigener Anschauung. Es gibt aber auch durchaus Beratungsangebote von Betreuungsbehörden, von Betreuungsvereinen anderswo, wo man mal sich informieren kann. Natürlich auch Rechtsanwälte und Notare können da auch Hilfe leisten, also insbesondere Notare, weil ja solche Beglaubigungen oder das Aufstellen von solchen Vorsorgevollmachten auch zu deren Aufgaben gehört. Da sollte man sich eigentlich frühzeitig mit auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall zu raten. Denn wie gesagt, also der Fall, dass wir anfangen zu prüfen, also ich jetzt als Richter, und dann kommt raus, es gibt eine Vorsorgevollmacht und eigentlich ist da gar nichts zu regeln, das haben wir jetzt gar nicht so selten. Also da ist den Leuten vielleicht nicht bewusst, dass es sowas überhaupt gibt oder was das für rechtliche Konsequenzen hat, nämlich dass dann für eine rechtliche Betreuung eigentlich kein Raum mehr ist. Und auch Leute, die bevollmächtigt werden, kriegen also immer mal wieder so Anfragen, da möchten die so eine Art gerichtliche Bestätigung für so eine Vorsorgevollmacht haben. Das ist als solches jetzt nicht vorgesehen. Also man kann natürlich eine Vorsorgevollmacht in Anführungszeichen ergänzen, wenn da Aufgabenkreise vergessen worden sind oder was man schon mal als Problem hat, wenn dann irgendwelche Grundstücke, also jemand muss in ein Seniorenzentrum und um die Pflegekosten zu decken, muss das Haus, also genauer gesagt das Grundstück verkauft werden. Das wäre jetzt bei so einer privatschriftlichen Vollmacht nicht automatisch mit enthalten. Also dann haben wir durchaus Fälle, wo man nur diesen Aufgabenkreis, also quasi diese Vornahme und Abwicklung der Grundstücksgeschäfte in eine rechtliche Betreuung gießen können, also so als ergänzenden Baustein quasi zur Vorsorge. Vollmacht. Aber ansonsten kann man mit einer Vorsorgevollmacht eigentlich unheimlich viel abdecken. Und die Leute, die eben bevollmächtigt sind, denen muss man aber auch sagen, also das ist ja letztlich ein zivilrechtlicher Vertrag. Also wenn ich sie jetzt bevollmächtigen würde, dann ist das natürlich auch mit Verantwortung verbunden. Und da kann man dann nicht sagen, ach, habe ich aber alles nicht gewusst und will ich jetzt nicht mehr. Wenn man zum Beispiel selber krank wird oder wir haben auch Fälle, da wohnen die Leute in Australien, die dann bevollmächtigt sind, da muss man sagen, okay, das ist dann vielleicht doch eher ungünstig. Oder es hat einen Familienstreit gegeben und man ist sich nicht mehr grün. Und wenn man dann sagt, nee, das wollen, glaube ich, beide Seiten nicht, dass jetzt diese Vorsorgevollmacht noch greift, dann ist das auch in Ordnung. Aber mein Rat ist auf jeden Fall, sich mit dem Thema frühzeitig auseinanderzusetzen und eben zu gucken, was hat das denn auch für rechtliche Wirkung. Und dann auch nicht, Hauptsache, ich habe jetzt irgendjemanden bevollmächtigt und dann ist ja Ruhe bei dem Thema, sondern man muss sich auch überlegen, dass so also eine bevollmächtigte Person, wenn es ganz hart auf hart kommt, auch schwierigste Entscheidungen zu treffen hat. Ja, also zum Beispiel das Einstellen von lebenserhaltenden Maßnahmen. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, ach, das machen wir mal so zwischen Suppe und Kartoffeln. Und also natürlich hofft man immer bei solchen Dingen, dass sie möglichst nicht greifen. Ist in Ordnung, aber wie der Begriff Vorsorge schon sagt, sollte man sich die Gedanken machen, bevor dann die Sorge eingetreten ist. Und da kann ich wirklich nur zu raten, dass man sich also mit diesen Themen, auch wenn die, ich sag mal, unangenehm sind, aber dass man sich damit beschäftigt und guckt, ob man da gut aufgestellt ist.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist auch die Erfahrung, die ich immer so gemacht habe. Dann werden einfach irgendwelche Familienmitglieder reingeschrieben. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass es gar nicht abgesprochen wird, obwohl ja eigentlich auch eine Unterschrift getätigt werden muss auf dieser Vorsorgevollmacht, die man dann ausfüllt. Und da schreibt der oder die Bevollmächtigte dann und weiß aber gar nicht, worum es eigentlich geht. Und das Gleiche auch mit Patientenverfügung habe ich zum Beispiel auch erlebt. Also das muss jetzt kein Bevollmächtigter unterschreiben, aber dass man einfach auch seine vorsorgebevollmächtigte Person darüber informiert, was in der Patientenverfügung zum Beispiel drinsteht. Das ist ja eigentlich auch echt wichtig.
Absolut, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Das ist total wichtig und klar für die Patientenverfügung. Also damit habe ich jetzt als Betreuungsrichter normalerweise nicht besonders viel zu tun. Aber das spielt natürlich bei uns auch immer wieder mit rein, dass die Leute irgendwie das verwechseln oder wird gesagt, ja, es gibt eine Vorsorgevollmacht. Dann ist es aber in Anführungszeichen nur eine Patientenverfügung. Ist auch besser als nichts, aber ist jetzt für mich als Betreuungsgericht in vielen Fällen uninteressant, dass man da einfach so ein bisschen die Begrifflichkeiten auseinanderhält und eben auf jeden Fall drüber spricht. Das ist, glaube ich, ganz elementar, dass man, ist jetzt vielleicht auch nichts für den Weihnachtsabend oder so, aber dass man mal in einer ruhigen Minute bespricht, was passiert eigentlich, wenn die und die Situation eintritt. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Wir sind gegen alles Mögliche versichert. Aber bei solchen Sachen, die dann ja auch wirklich elementarste Entscheidungen betreffen können, da sind viele Leute doch irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber man könnte das noch etwas vertiefter behandeln, das Thema, würde ich jetzt mal formulieren.
Ja, ich glaube einfach, das Thema ist einfach noch nicht so weit verbreitet, obwohl es das ja eigentlich schon sein sollte. Und das kann man ja wirklich mit dem 18. Geburtstag dann auch abschließen und unterschreiben und für sich selber vorsorgen, auch wenn man erst 18 ist.
Auf jeden Fall, denn wie dann die Erfahrung zeigt, gibt es halt auch mal Dinge, die treffen jetzt nicht nur Leute, die schon ein hohes Alter erreicht haben, sondern Fahrradunfälle, Badeunfälle, einfach so irgendwelche Erkrankungen, die es eben notwendig machen, dass jemand anders vielleicht Entscheidungen treffen muss. Das kann leider doch jeden von uns treffen.
Ja.
Das muss man sich immer irgendwie vor Augen halten, auch wenn es natürlich eine nicht so schöne Vorstellung ist, aber es ist jedenfalls dann besser, kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, wenn man für diesen Fall eben vorgesorgt hat.
Ja, das stimmt.
Sie hatten gerade das Thema Patientenverfügung angesprochen, also auch so Tattoos mit Do Not Reanimate und so. Das sollte man jetzt auch nicht nur aus Jux und Dollerei zum Beispiel machen. Also nicht, dass mir das jetzt in der Praxis tatsächlich schon untergekommen wäre, aber auch das kann tatsächlich, wenn man jetzt nach einem Herzinfarkt als Ärztin und Arzt entscheiden muss, machen wir jetzt da noch irgendwelche Maßnahmen oder nicht. Auch sowas kann jetzt natürlich nicht alleine, aber kann durchaus mal den Ausschlag geben, ob das ernst gemeint ist oder jetzt nur so ein Spruch irgendwie ist, ne? Also da sollte man schon ein bisschen mit Bedacht vorgehen, würde ich mal sagen.
Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank mit dem Hinweis mit dem Tattoo, dass man das nicht machen sollte. Ich glaube, das ist
Es sei denn, man hat sich dafür entschieden, dann
ja,
ist es ja vollkommen in
genau.
Ordnung. Aber dann muss man, man kann jetzt nicht sagen, da muss man mit den
Ja.
Konsequenzen leben, aber dann muss man die Konsequenzen akzeptieren. Ja.
Genau.
Und vielleicht auch für Angehörige dann eben,
Ja.
kann das ja auch durchaus schwer sein.
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir waren ja gerade noch bei der Einrichtung einer rechtlichen Betreuung, beziehungsweise bei der Betreuerbestellung. Da haben Sie so aufgehört mit dem Tonus, ja, Sie fragen die Person, wie sie dann dazu steht, ob sie es gut findet, nicht gut findet, überhaupt nicht will, ob sie eine Vorsorgevollmacht hat. Und wie geht es dann weiter, wenn die Person befragt wird dazu?
Genau, also das ist eine Information, die für uns im Vorfeld schon immer wichtig ist. Deswegen ist die zum Beispiel in diesem Formular, von dem ich schon berichtet habe, enthalten und auch immer ein wichtiger Baustein bei den Berichten der Betreuungsbehörde. Wir hören ja immer im Laufe des Verfahrens und zwar möglichst frühzeitig auch persönlich die Person, um die es geht, an. Das ist natürlich auch eine Frage, die wir standardmäßig dann immer stellen, denn es gibt immer noch so gewisse Vorbehalte, obwohl es das Vormundschaftsrecht schon seit 1992 nicht mehr gibt, dass man mit einer rechtlichen Betreuung irgendwie entmündigt wird oder dann gar keine Entscheidung mehr treffen darf. Das ist ja glücklicherweise so seit mehr als 30 Jahren nicht mehr richtig, sondern man hat sich ja eben bei Volljährigen von diesem Vormundschaftsgedanken vollständig gelöst und eine rechtliche Betreuung soll ja idealerweise so sein, dass eben eine zusätzliche Person berechtigt wird, irgendwas zu tun und nicht der oder die Betroffene entrechtet wird. Das geistert aber tatsächlich noch in vielen Köpfen herum, dass man sich anhören muss, ja, ich möchte aber nicht entmündigt werden und dann kriege ich ja nur noch ein Taschengeld und habe sowieso gar nichts mehr zu sagen. Also so ist ja das Betreuungsrecht eigentlich von Anfang an nicht ausgestaltet gewesen und jetzt seit der großen Reform 2023 noch weniger in die Richtung, sondern da wird ja ganz, ganz stark betont, dass es eben vor allem auf die Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen ankommt. Und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, dass man diese Angst, dass man jetzt irgendwie entmündigt wird, den Leuten nehmen kann. Also Im Gesetz steht ganz klar drin, gegen den freien Willen einer Person kann eine rechtliche Betreuung nicht eingerichtet werden. Und das ist auch was, was einem täglich, also nicht jeden Tag, aber immer wieder in der Praxis begegnet, dass vielleicht die Nachbarn oder auch die Angehörigen sagen, ach, für den oder die wäre eigentlich eine rechtliche Betreuung ganz gut, weil bestimmte Sachen laufen nicht so gut. Und vielleicht eine Suchtproblematik oder die Leute wohnen oder verhalten sie sich nicht so, wie sich das Umfeld vielleicht so wünscht und vorstellt. Da muss man aber natürlich sagen, wir sind ja in einem sehr spannenden rechtlichen Umfeld, weil letztlich darf erstmal jeder Mensch sein Leben so gestalten, wie er es selber für richtig hält. Also natürlich mit den Einschränkungen. Man darf jetzt keine anderen Leute gefährden oder belästigen und muss natürlich die Gesetze einhalten und so weiter und so fort. Das ist klar, aber ich habe jetzt grundsätzlich das Recht, auch obdachlos durchs Leben zu gehen oder jeden Tag im Übermaß irgendwie Alkohol oder andere Drogen zu konsumieren, auch wenn vielleicht mein Ehepartner oder Eltern oder Freunde oder Nachbarn sagen, das ist eigentlich nicht so gut, in welche Richtung es das da geht. Aber das ist erstmal jedem Menschen selber überlassen. Und man hat manchmal so den Eindruck, dass so die Betreuungsgerichte auch so als Problemlöser für alles dann irgendwie angesehen werden. Das sind wir dann eben auch nicht. Also, wie gesagt, bei eigentlich der weit überwiegenden Anzahl ist es so, wenn freier Wille besteht, also freier Wille bedeutet ganz kurz und etwas laienhaft zusammengefasst, man weiß, dass man vielleicht Defizite hat, die hat aber im Übrigen jeder Mensch, weil wir wissen alle längst nicht alles, sondern wursteln uns in vielen Lebensbereichen irgendwie so mehr oder weniger durch. Also man weiß, dass man solche Defizite hat. Man kann das auch abwägen und sagen, ja, das ist jetzt der Vorteil und das ist der Nachteil davon. Und dann kann man trotzdem zu dem Ergebnis kommen, auch wenn andere das anders sehen, ich möchte aber keine rechtliche Betreuung, weil ich lebe so, wie ich mir das vorstelle und alles ist in Ordnung. Und solange da keine, ich sag mal, erhebliche Gefahr für sich selber oder für andere besteht, ist das auch hinzunehmen. Also das ist jetzt kein Instrument, eine rechtliche Betreuung, um jemanden zu sozialisieren oder zu erziehen oder ich sag mal, ungewünschtes Verhalten irgendwie dem zu begegnen, sondern es setzt bei fast allen Leuten eben voraus, dass die auch einer Betreuung zustimmen. Und nur in ganz engen Ausnahmefällen, also wenn ich zum Beispiel, wenn mir also eine demente Person erzählt, sie wüsste noch ganz genau Bescheid und kann mir aber noch nicht mal sagen, wo sie hier ist, also die höre ich zum Beispiel auch mal im Krankenhaus an, die wissen nicht, wo sie sind, warum sie da sind, wie alt sie sind, welcher Tag ist. Die Ärztin, die sich dreimal an dem Morgen mit ihr unterhalten hat, wird nicht wiedererkannt. Die können sich auch nicht nach 2 Minuten merken, dass ich vom Amtsgericht komme. Dann würde ich jetzt sagen, okay, dann kann mir die Person erstmal viel erzählen, dass sie alles im Griff hat, aber dann würde man sagen, okay, da ist dann vielleicht schon in der ersten Stufe, also dass ich mein Defizit kenne, ist dann vielleicht schon es gegeben, dass man da sagen muss, okay, da ist der freie Wille einfach nicht mehr vorhanden. Und in diesen engen Ausnahmefällen, wenn man dann ein Gutachten einholt, was einem das auch aus psychiatrischer oder neurologischer Sicht bestätigt, dann kann man auch mal über den erklärten Willen hinweggehen. Aber das sind ganz, ganz geringe Ausnahmefälle. Also da muss man immer sagen, insofern ist das ganz, ganz wichtig mit der Sichtweise der betroffenen Person auf die rechtliche Betreuung, dass in allen Regelfällen die Betreuung nur mit Zustimmung der Betroffenen, also quasi freiwillig, dann auch installiert werden kann.
Holen Sie denn bei jeder Person ein psychiatrisches oder von jeder Person ein psychiatrisches oder neurologisches Gutachten ein?
Also grundsätzlich machen wir das eigentlich. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Ausnahme, wenn jemand körperlich behindert ist, also ein Rollstuhlfahrer, der sagt, ich habe aufgrund meiner eingeschränkten Mobilität Schwierigkeiten, mich zum Beispiel um Amtsangelegenheiten zu kümmern und braucht da jemanden, der mich da einfach unterstützen kann. Das ist natürlich dann auch eine Person, die kann ich ja dann fragen, weil da ist jetzt geistig überhaupt kein Defizit vorhanden. Wenn die dann damit einverstanden ist, dann kann die auch sagen, ja, es gibt ein ärztliches Attest oder ein Pflegegutachten oder so, dass das dann für die rechtliche Betreuung ausreicht. Aber grundsätzlich, so ist jedenfalls bei uns die übliche Praxis, holen wir zumindest zu Beginn Sachverständigengutachten ein, wenn es jetzt rein um die rechtliche Betreuung geht. Weil anderen Fallgestaltungen, also wenn es um eine dauerhafte geschlossene Unterbringung geht, da müssen Sie im Prinzip spätestens alle 2 Jahre ein Gutachten einholen. Aber das ist jetzt eher nur so ein Randaspekt. Genau, also das wäre dann tatsächlich der nächste Schritt, also dass man irgendwas von einer Ärztin oder Arzt haben muss, das eben bescheinigt, also gibt es ja diese sogenannten Eingangsmerkmale, also irgendeine Form von ja, Behinderung, psychischer Erkrankung, die eben dann im zweiten Schritt macht, dass man sich um bestimmte Angelegenheiten nicht kümmern kann. Das müssen wir schon in irgendeiner Weise medizinisch fundiert auch in unseren Unterlagen haben.
Okay, und wenn Sie alle Gutachten, die Sie brauchen, haben und die Person natürlich auch schon ganz am Anfang befragt haben, mit ihr geredet haben, wie geht es dann weiter? Also schauen Sie dann, wer jetzt die rechtliche Betreuung übernehmen kann, also ein Berufsbetreuer, Berufsbetreuerin zum Beispiel, oder wer, fragen Sie da auch in der Familie oder fragen Sie vielleicht mit der, ob Sie Familie machen könnte, vielleicht sogar, wenn Sie mit der Person direkt reden. Also sie hat vielleicht jetzt keine Vorsorgevollmacht, aber vielleicht sagt die Person, ja, ich würde gern das, weiß nicht, meine Tochter oder so das für mich machen soll. Also wie geht es dann einfach weiter?
Also das ist bei uns was, was tatsächlich in der Regel schon vorher abgeklopft worden ist. Also das ist im Bericht der Betreuungsstelle schon drin. Also wenn die auch den Eindruck haben, ja, eine rechtliche Betreuung ist jedenfalls nicht von vornherein irgendwie ausgeschlossen, dann fragen die eben die Person schon. Also auch da ist das Gesetz relativ klar. Wenn es ehrenamtliche Betreuungspersonen gibt, also jemand aus der Familie, Freunde, Bekannte, was auch immer, dann sind die vorrangig zu bestellen. Gibt es da jemanden? Und wenn das der Fall ist, dann frage ich natürlich in der persönlichen Anhörung, das ist ja wie gesagt auch ein ganz zentraler Baustein, frage ich natürlich auch, ob das dann immer noch so der Wunsch ist. Da gilt ja so ein bisschen das Gleiche, was ich vorhin schon zur Vorsorgevollmacht gesagt habe. Auch da sollte man jetzt nicht vorschnell einfach zu allem Ja und Amen sagen, sondern auch das müssen sich beide Seiten irgendwie gut überlegen. Weil wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel gehen, das Kind wird 18 und braucht eine rechtliche Betreuung, weil es zum Beispiel eine geistige Behinderung hat. Dann sind häufig die Eltern natürlich als erste Ansprechpartner da, um die zu fragen, ob die denn auch die rechtliche Betreuung übernehmen wollen. Das machen auch viele, aber ein paar sagen eben auch, ich möchte das gerne von meiner Elternschaft irgendwie trennen. Ja, also ich möchte nicht zwei Hüte aufhaben und einmal der Vater jetzt sein und einmal der rechtliche Betreuer, sondern ich finde es irgendwie besser, wenn ich als Vater für meine Vaterrolle zuständig bin und ein rechtlicher Betreuer kümmert sich um andere Dinge. Das ist also ganz individuell und unterschiedlich. Und natürlich ist auch da der Wunsch der Betroffenen immer vorrangig. Also wenn die sagen, Person XY soll es machen, wenn dann keine Anhaltspunkte dafür da sind, dass die irgendwie unzuverlässig sind. Also man muss so ein erweitertes Führungszeugnis beibringen und auch eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis. Wenn das alles in Ordnung ist und da auch ansonsten es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass das irgendwie in die falsche Richtung laufen könnte, dann folgen wir natürlich auch dem Wunsch und das ist auch der absolute Regelfall und bestellen dann eben in dem Fall die Angehörigen zu rechtlichen Betreuern.
Okay, also das ist dann die Angehörigen. Wenn es jetzt keine Angehörigen gibt, dann gehen Sie auf die Suche nach einer Berufsbetreuerin, nach einem Berufsbetreuer.
Genau, das macht man dann, wobei das jetzt bei uns speziell so organisiert ist, dass auch das die Betreuungsbehörde macht. Also die haben quasi Listen und haben auch einen viel besseren Überblick jetzt als wir. Welcher Betreuer hat jetzt noch Kapazitäten? Denn man muss auch eins dazu sagen, die Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer, die haben wirklich sehr gut zu tun. Also es gibt jetzt selten welche, die sagen, ja, so ganz salopp gesprochen, gib mir mal noch 5 Fälle jetzt rüber, kein Problem. Sondern da heißt es eher, ja, so einen mehr zu betreuen, das schaffe ich jetzt im Moment noch, ansonsten bin ich aber erstmal ausgelastet. Denn klar, auch die müssen natürlich Zeit aufbringen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber das muss ja auch irgendwo alles vernünftig bearbeitet werden können, was da so an tatsächlichen Geschäften dann ansteht. Und insofern ist das bei uns so organisiert, dass die Betreuungsbehörde also auch die Berufsbetreuer dann anspricht, auch vielleicht auf die Besonderheiten des vorliegenden Falles aufmerksam macht. Also ist das jetzt jemand, der dement ist und in einer Seniorenresidenz wohnt, oder ist das jemand, der psychisch sehr auffällig ist, wo man vielleicht sich auch mal über so Themen wie freiheitsentziehende Maßnahmen oder eine geschlossene Unterbringung Gedanken machen muss. Manche Betroffene sagen auch, ich hätte gerne einen jungen Mann oder lieber eine Dame, die schon ein bisschen Lebenserfahrung hat. Dann versuchen wir das entsprechend irgendwie zu steuern. Aber bei uns ist es so, dass in aller Regel die Betreuungsbehörde jemanden vorschlägt und wir die Person dann auch bestellen, wenn da jetzt in der Zwischenzeit nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert. Jetzt muss man natürlich gucken, es gibt immer so Konstellationen, die sind dann vielleicht doch nicht so glücklich, da passt es einfach vielleicht dann auch menschlich manchmal nicht so gut, ist aber an sich ja auch kein Problem, weil wenn man so einen Betreuungsbeschluss dann macht, dann ist das ja nicht in Stein gemeißelt, sondern Das ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Gerichtsverfahren nicht, dass man, ich sag mal, einen Sachverhalt aus der Vergangenheit irgendwie bewertet und zu irgendeinem Ergebnis kommt, sondern so eine rechtliche Betreuung ist ja ein dynamischer Prozess, der eben auch ja die Leute nicht nerven soll, sondern ihnen die Hilfe zuteil werden lassen soll. Dann kann man auch manchmal sagen, okay, da, die Konstellation passt jetzt vielleicht nicht, dann tauscht man die Betreuungsperson dann vielleicht auch mal aus. Ja, also auch das ist an sich kein Problem, wenn sich dann nach ein paar Monaten oder manchmal gibt es ja auch Entwicklungen in einem schon lange andauernden Betreuungsverfahren, dass man dann sagt, ach, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so eine gute Konstellation, dann kriegt man auch das sicherlich in den Griff. Da ist dann immer nur wichtig zu gucken, hat die betroffene Person jetzt wirklich ein konkretes Problem mit der Betreuungsperson oder ist das so ein Unwohlsein mit der rechtlichen Betreuung als solcher? Ja, denn auch manche Betroffene haben natürlich falsche Vorstellungen davon, was so ein rechtlicher Betreuer zu leisten hat und was nicht. Na, also manchmal kriegt man auch so Beschwerden wie, die Betreuerin soll aber einmal in der Woche zu mir zum Kaffee trinken kommen. Da muss man dann die Leute auch ein bisschen enttäuschen, weil das mag vielleicht in Ausnahmefällen oder eine gewisse Zeit mal irgendwie angehen, aber grundsätzlich kann das keiner der Betreuer so in der Form leisten. Und da muss man dann auch sagen, also da haben sie leider vielleicht eine zu hohe Erwartungshaltung und da muss man nochmal so ein bisschen in den Blick nehmen, was ist denn rechtliche Betreuung eigentlich? Das ist eben nicht, jetzt ein Kaffeekränzchen einmal in der Woche zu machen oder um 23:50 Uhr noch in 3 Minuten auf eine WhatsApp-Nachricht eingehen zu müssen. Ne? Da muss man dann auch mal ein bisschen sagen, ja, also sorry, aber Ihr Betreuer hat auch mal Feierabend und hat dann vielleicht auch mal ein Wochenende und ist im Urlaub und kann sich jetzt nicht um alles kümmern, was tatsächlich subjektiv ja, aber objektiv nicht besonders allbedürftig ist.
Ja, genau, das hatten wir ja auch schon mehrmals im Podcast, wo BerufsbetreuerInnen erklärt haben, was so ihre Aufgaben sind und was eben nicht. Aber schön, dass Sie das jetzt auch nochmal erwähnt haben. Das ist immer wieder wichtig, die Menschen nochmal da drauf zu stoßen und nochmal einfach das abzutrennen sozusagen. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie auch Eltern haben, die eben, wenn das Kind dann 18 wird, nicht die rechtliche Betreuung übernehmen möchten. Wir hatten jetzt auch schon das Thema Tandembetreuung im Podcast. Da würde es mich jetzt interessieren, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Also Tandembetreuung, wird das oft eingerichtet? Also richten Sie oft so eine Tandembetreuung aus? Beziehungsweise was ist, wenn ältere Menschen auf Sie zukommen, von, weiß nicht, von Eltern, die irgendwie ihr Kind rechtlich betreuen, wo die Eltern sagen, ja, ich traue mir irgendwie nicht mehr alle Bereiche zu, nur noch ein paar. Also tun Sie das dann auch in der Tandembetreuung umändern oder wie ist so das Thema bei Ihnen, Tandembetreuung?
Den Begriff kennt jetzt das Gesetz so als solches nicht, aber ich kann mir, glaube ich, was drunter vorstellen. Also im Prinzip gibt es da ja zwei Möglichkeiten. Also das haben wir auch durchaus mal, dass man Sachen aufteilt zwischen einer ehrenamtlichen Betreuungsperson, also zum Beispiel den Eltern oder den Geschwistern, und so den Papierkram darf dann der Berufsbetreuer machen, sage ich jetzt mal etwas salopp. Das haben wir durchaus auch mal. Dabei muss man sich aber immer klar machen, also ich sag mal, das Gesetz geht ja davon aus, dass es verschiedene Aufgabenkreise gibt, die ich ja gerade schon genannt habe. Also da kann man jetzt auch noch den Postangelegenheiten, Telekommunikation. Ich glaube, die anderen hatten wir schon mehr oder weniger kurz vorhin mal angerissen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel die Gesundheitsfürsorge nehmen, also da gibt es schon Eltern, die sagen, also hier den ganzen Papierkram, den möchte ich nicht machen, aber Gesundheit, also wenn wir mal irgendwie zum Arzt müssen oder so oder ins Krankenhaus müssen, dann möchte ich da schon noch mitentscheiden. Das kann ich erstmal grundsätzlich gut verstehen. Nur man muss sich klar machen, dass so diese reine Form von, wir haben jetzt verschiedene Aufgabenkreise, die alle gar nichts miteinander zu tun haben und so nebeneinander herlaufen und der eine bearbeitet Aufgabenkreise 1 bis 5 und die andere bearbeitet Aufgabenkreis 6 und 7, dass das in der Praxis natürlich nicht so ist. Ne? Also bei Gesundheitsfürsorge ist zum Beispiel ja auch drin, wenn man mit der Krankenkasse irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten bestehen, dass die irgendwelche Sachen nicht übernehmen wollen oder nur zum Teil übernehmen wollen oder was auch immer. Wenn man jetzt sagt, man möchte möglichst wenig mit Bürokratie zu tun haben, dann muss man schon sagen, naja, also wenn Sie Gesundheit als Betreuer drin haben, dann kann das schon sein, dass da auch mal so was Bürokratisches auf Sie zukommt. Also das ist jetzt nicht nur, wir gehen jetzt mal zur Hausärztin und besprechen da, wie jetzt die Medikamente neu eingestellt werden müssen, sondern das kann auch mal so was ein bisschen komplizierteres sein. Und insofern, wenn man das dann erklärt, das ist ja auch dann so ein klassisches Thema für einerseits die Betreuungsbehörde, dass die das mit den Leuten schon mal im Vorfeld bespricht, aber auch für uns in der persönlichen Anhörung, dass man dann sagt, das müssen Sie sich halt überlegen, ob Sie das wirklich so machen wollen. Ne? Also diese Mischform gibt es bei uns schon mal. Die meisten Leute sagen dann aber, wenn das Thema überhaupt auch aufkommt, ach nee, dann machen wir doch lieber irgendwie alles in einer Hand. Das ist dann irgendwie die saubere Lösung. Die andere Konstellation, die Sie, glaube ich, auch mehr gemeint haben, ist klar, ein behindertes Kind wird dann auch mal irgendwann 40, 50, 60 Jahre alt und die Eltern kommen dann in ein Alter, wo sie sagen, naja, schon aus Altersgründen schaffen wir das jetzt auch nicht mehr so richtig und müssen ja auch mal gucken, dass wir vielleicht eher selber Hilfe brauchen, als jetzt anderen Leuten bei rechtlichen Belangen zu helfen. Dann machen wir es häufig so, wenn es da jemanden aus der Familie gibt, dass wir das dann schon mal in die Hände von Geschwistern, Neffen, Nichten, auch manchmal Vertrauenspersonen der Familie irgendwie geben. Also dass man dann zum Beispiel sagt, bei so einer Anhörung, wo es um die Verlängerung der Betreuung geht, ich sag mal, die Eltern sind jetzt schon über 80, sind noch fit und sagen, im Moment schaffen wir das noch. Aber dass man sagt, vielleicht wäre es schon mal eine ganz gute Idee, wenn sie entweder schon jemanden haben oder jetzt in den nächsten Wochen jemanden finden könnten im allseitigen Einverständnis, der zumindest schon mal als Verhinderungsbetreuer irgendwie agiert, um dann vielleicht schon mal das eine oder andere irgendwie machen zu können, um sich schon mal ein bisschen einzuarbeiten, weil auch das ist ja nichts, was man mit dem Fingerschnippen mal eben erledigt hat und guckt sich das kurz an und dann ist alles klar und man legt los, sondern auch da muss man ja ein bisschen reinwachsen und ja auch gucken, was sind so Baustellen, die schon abgearbeitet sind, was ist gerade in Bearbeitung, was kommt vielleicht demnächst noch, dass man das dann auf so eine Weise macht und dann vielleicht im Laufe der nächsten Überprüfungsfrist dann das umswitcht und sagt, die Eltern gehen dann raus oder sind nur noch Verhinderungsbetreuer und die jüngere Person übernimmt dann zum Beispiel die rechtliche Betreuung. Das muss man also immer so ein bisschen planen und im Hinterkopf behalten, weil auch da gilt natürlich, dass auch den rechtlichen Betreuern manchmal Sachen passieren, die sie eben dann hindern, die rechtliche Betreuung weiter ausüben zu können. Auch das gibt es durchaus.
Ja, das hört sich ja wirklich nach einer ganz spannenden Arbeit an, wo ganz viel dazugehört, wo sie wahrscheinlich auch mit vielen, ja, Menschen noch so zu tun haben. So, ne, ich habe ja gehört, müssen Gutachten erstellt werden. Das heißt, es sind auch noch mal andere, wahrscheinlich Ärzte dann auch, mit denen sie zu tun haben und mit den Angehörigen vielleicht noch, mit der potenziell rechtlichen betreuten Person auch. Da stellt sich natürlich die Frage, was sind denn so, oder können Sie mir vielleicht Voraussetzungen nennen, was es braucht, um Betreuungsrichter zu sein? Also was braucht man da? Braucht man da Feingefühl, Empathie oder was sind so die Sachen, wo Sie sagen, das braucht man, sonst kann man den Beruf überhaupt nicht ausüben?
Ja, man sagt ja immer so, das Jurastudium sei so trocken und wir wühlen alle nur in irgendwelchen Akten und Büchern rum. Das Letzteres machen wir natürlich auch nicht mehr. Das läuft natürlich auch fast alles online, also jedenfalls bei den meisten. Klar, man muss schon mit den Menschen gut umgehen können. Man hat ja, ich sag mal, Erlebnisse aller Art. Es ist ja jetzt nicht so, also das Bild der Richterin oder des Richters ist ja, glaube ich, bei vielen noch so im Kopf. Man sitzt da mit so einer Robe in so einem Sitzungssaal, schwingt einen Hammer und entscheidet so aus dem Bauch heraus, was jetzt Recht und was Unrecht ist und ob jetzt jemand freigesprochen wird oder 1.000 Euro bezahlen muss oder was auch immer. Also juristisches Arbeit ist ja ganz allgemein gesprochen natürlich auch lesen und schreiben und sprechen, gar keine Frage. Aber man muss ja in den allermeisten juristischen Berufen auch viel mit Menschen umgehen können. Und da würde ich jetzt sagen, wenn man im Betreuungsrecht unterwegs ist, dann gilt das vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es ist ja bei den persönlichen Anhörungen zum Beispiel nicht so, dass ich die jetzt alle im Gericht mache. Ich habe ja Leute, also wenn ich nochmal auf den Rollstuhlfahrer zurückgehe oder Leute, die in irgendwelchen Einrichtungen leben, da fahre ich ja raus. Also erstmal soll ich mir ein umfassendes Bild von den Personen machen. Da gehört auch bei nicht wenigen dazu, dass man bei denen zum Beispiel zu Hause vorbeischaut. Also gerade so bei den Fällen, wo die Nachbarn sich vielleicht irgendwie Sorgen machen und sagen, die Versorgungslage ist hier irgendwie schwierig und da riecht es auch manchmal ein bisschen streng aus der Wohnung und so richtig sauber und gut laufen kommt uns das alles nicht vor. Das sind ja Fälle, da kann ich ja nicht sagen, ja, dann soll die jetzt mal alle zu mir ins Gericht kommen und dann mache ich mir da ein Bild, sondern da muss ich natürlich rausfahren. Das heißt, man hat jetzt in meinem Fall als Betreuungsrichter natürlich schon noch mehr Berührungspunkte so mit den Lebenswirklichkeiten der Leute. Ja, und klar, da muss man flexibel sein, da muss man auch manchmal ein bisschen robust sein, was so, ich sag mal, das eigene Hygieneempfinden vielleicht anbelangt. Also da sucht man jetzt auch durchaus mal Wohnstätten auf, wo man sich schon fragt, ist das jetzt hier alles noch so ganz in Ordnung oder eher schon nicht? Aber klar, das Allerwichtigste ist natürlich, dass man einfach empathisch ist, feinfühlig ist, so ein bisschen guckt, gibt es da in der Familie irgendwelche Spannungen, die ich jetzt beachten muss? Sagt jetzt die Betroffene nur das, was ihr vorher irgendwie eingetrichtert worden ist oder spricht die wirklich frei? Da muss man ja dann auch immer so ein bisschen Sorgen nehmen. Die meisten, also so der Klassiker ist, wenn ich mich irgendwie vorstelle, dass es dann bei vielen Leuten heißt, ja, habe ich denn was angestellt oder was habe ich denn mit dem Gericht zu tun und so. Also da muss man ja auch immer so ein bisschen beruhigen, dass man den Leuten ja jetzt gar nichts Böses möchte, sondern ihnen einfach nur helfen möchte. Also das ist sehr vielfältig, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Eindruck habe, jemand wird da irgendwie beeinflusst oder da gibt's so, das gibt's auch manchmal so Grabenkämpfe innerhalb einer Familie, die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so, dann schicke ich auch mal alle raus und versuche dann eben mit der betroffenen Person auch alleine zu reden. Also das ist sehr, 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 sehr vielfältig und sehr bunt und da hat man schöne und manchmal auch lustige Erlebnisse, da hat man manchmal auch nicht so schöne Erlebnisse, wenn man irgendwie beschimpft und manchmal vielleicht auch bedroht wird. Also da ist man jedenfalls näher am Puls der Zeit, als wenn man jetzt im Sitzungssaal irgendwie einen Schadensersatzanspruch nach einem Verkehrsunfall verhandelt.
Ja.
Ist auch wichtig, aber bei uns ist noch ein bisschen mehr mitten im Leben und vor allem, glaube ich, ist es einfach eine wichtige und insofern auch dann schöne Aufgabe, weil man ja versucht, den Leuten für ihr Leben und manchmal auch lebenslang irgendwie Hilfe zukommen zu lassen. Und nicht nur zu sagen, so, der muss jetzt 1000 Euro bezahlen oder der muss jetzt für ein Jahr ins Gefängnis
Ja.
oder was auch immer.
Ja, das hört sich ja fast so an, als ob man neben dem Jurastudium auch noch so ein Sozialpädagogikstudium irgendwie braucht, um Betreuungsrichter zu sein. Also so hat sich's jetzt angehört.
Also habe ich jetzt nicht gemacht, das habe ich zeitlich einfach nicht geschafft. Manchmal sagt man auch so ein bisschen, ach, wir sind eigentlich mehr als Sozialarbeiter unterwegs, obwohl wir das würde ich mir nie anmaßen. Und das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Aber klar, so ein bisschen muss man sich schon auf diese Welt einlassen, zumal man ja auch mit vielen Leuten zu tun hat. Also Betreuungsbehörde, die haben normalerweise auch soziale Arbeit studiert und viele Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer kommen auch so aus dem Segment und ja, muss man sich ja nichts vormachen. Also das ist jetzt ja nicht jeden Tag irgendwie Jura am Hochreck. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendwelche schwierigsten juristischen Probleme lösen, sondern der Aufgabenkatalog ist relativ klar umrissen und da ist auch viel Routine dabei, was so die Verfahrensschritte oder auch die juristischen Fragen anbelangt, die man da so zu prüfen hat. Da muss man schon eine gewisse soziale Ader auf jeden Fall mitbringen. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Schlecht wäre das jetzt bestimmt nicht gewesen, irgendwie Sozialpädagogik oder soziale Arbeit zu studieren. Vielleicht mache ich das ja noch als Studierender im Alter dann oder so, aber ich würde jetzt schon mal sagen, also ich habe da schon einiges mitbekommen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Und was ich jetzt auch rausgehört habe, ist, dass sie wirklich den Menschen helfen wollen, noch am besten so lebenslang helfen wollen. Deswegen nochmal so die abschließende Frage: Warum sind Sie Betreuungsrichter geworden?
Ja, ich finde es einfach eine wichtige und damit für mich auch spannende Aufgabe. Man guckt natürlich viel hinter die Kulissen, viel mehr als wenn man sonst als Richterin oder Richter tätig ist. Also natürlich guckt man da auch oft hinter die Fassade, aber wir sind wirklich so mittendrin im Leben und ich hatte ja vorhin mal so gesagt, naja, also manchmal hat man auch nicht so schöne Erfahrungen, wenn man da irgendwie als Mörder betitelt wird oder es gibt auch Leute, die brauchen einfach Hilfe und können das für sich selber nicht sehen und schreien dann auch rum. Wobei mir jetzt, also ich sag mal, jetzt wirklich bedrohliche Situationen habe ich jetzt nicht erlebt, aber so gerade in den Unterbringungssachen, wenn dann auch Leute mal irgendwie sehr aggressiv sind und spucken und so, das ist jetzt natürlich nichts, wo man sagt, ja, das muss ich jetzt ganz oft haben und das ist ganz, ganz toll. Aber man hat ja viele andere Begegnungen und die allermeisten Leute sind ja wirklich freundlich und dankbar. Und das macht es dann einfach irgendwie schön, dass man so den Eindruck hat. Also erstens, es ist eine wichtige Aufgabe, aber man kriegt auch viel an Feedback zurück, dass das viele Leute, nicht alle, aber viele Leute auch so sehen. Und eine ganz kurze Episode vielleicht nur, das war so ein ganz besonders schönes Beispiel, mich einen jungen, also für mich relativ jungen Mann in so einer Einrichtung angehört und der war erst so ein bisschen skeptisch, der sprach jetzt auch nicht wirklich, der fand mich jetzt irgendwie komisch, als ich da in der Küche auf seinem Stationsflur da irgendwie stand. Und dann haben alle gesagt, ja, hier, das ist doch jetzt der Richter und jetzt, was hast du denn und so. Und dann hat er mich erst so aus 5 Meter Entfernung so ein bisschen schief angeguckt und man merkte schon, ja, aber so, er war jetzt nicht irgendwie unfreundlich dabei oder so. Und dann kam er, hat er sich ein Herz genommen und ein Ruck ging durch ihn und dann kam er so an und dann hat er mich auch gleich noch umarmt zur Begrüßung. Also, sag mal, von 0 auf 100 in 5 Sekunden und war auch ganz, ganz lieb und herzlich. Und wie gesagt, man konnte mit dem jetzt nicht irgendwie großartig sprechen, aber das sind natürlich so Sachen. Da geht einem dann ja ein bisschen das Herz auf und man denkt, okay, das ist jetzt schon nicht so ganz schlecht, was du hier machst. Und da gibt es jedenfalls für mich Jobs, die mir weniger Spaß machen würden und auch durchaus andere Aufgaben als Richter, wo man jetzt solche Erlebnisse dann eher nicht hat.
Ja, das hört sich echt schön an, was Sie erzählt haben. Also das kann ich richtig gut auch nachempfinden, weil ich habe ja auch in einer WG gearbeitet, wo Menschen, die eine geistige oder körperliche Behinderung haben, wohnen. Und das kenne ich auch, so dass ich habe es immer Stimmungsschwankungen genannt, aber es ist eigentlich nicht so. Aber von jetzt auf gleich, dass diese Herzlichkeit dann übertragen wird und dass man merkt, wie dankbar die Menschen einfach sind, dass man da ist und dass man sich um sie kümmert. Und ja, deswegen konnte ich das jetzt gerade ganz gut nachvollziehen, was Sie erzählt haben.
Das gehört einfach dazu, ne? Klar, es gibt auch Leute, die lehnen das alles ab und sind unfreundlich und mit denen kann man nicht wirklich gut sprechen, aber da reicht es mir auch. Die Verfahren bearbeite ich trotzdem vollkommen unvoreingenommen und einfach am Ziel ausgerichtet. Da muss man sagen, okay, solange zumindest so eine Betreuerin oder Betreuer da im Hintergrund irgendwie die Sachen regeln kann, die eben zu regeln sind, dann soll der oder die eben rumschimpfen und auch mal was Unflätiges von sich geben. Das ist dann für mich auch in Ordnung. Also ich mache jetzt nicht nur Sachen gerne, wo die Leute mich umarmen oder mir tausendmal Danke sagen. Das ist mein Beruf, alles in Ordnung. Aber bei vielen merkt man eben doch, dass die dankbar sind und die Vorteile dann irgendwie sehen können. Zumindest, klar, wie Sie schon gesagt haben, ist bei einigen, je nach Erkrankung, schwankt es ja auch so ein bisschen, zumindest dann vielleicht nach einer gewissen Zeit oder immer mal wieder, dass dann auch kommt, ach ja, ist schon alles gut und ist in Ordnung. Und dann hat man ja seine Aufgabe auch irgendwie erfüllt und macht dann den Job auch gerne, weil man einfach weiß, okay, man hilft den Menschen auch, wenn die das vielleicht nicht oder nicht immer so für sich selber, klar bekommen.
Noch eine ganz kleine abschließende, wirklich abschließende Frage, weil mir das jetzt gerade noch so gekommen ist. Die rechtliche Betreuung oder generell dieses ganze Betreuungswesen ist ja jetzt nicht so wahnsinnig bekannt in unserer Gesellschaft. Ist das denn so ein Thema, was im Jurastudium gelehrt wird, beziehungsweise wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
Also tatsächlich spielt das in der Juristenausbildung gar keine Rolle, würde ich jetzt mal sagen. Also im Studium kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also Vorlesungen oder so gibt es dazu normalerweise jedenfalls nicht. Da mag es inzwischen, mein Studium ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, vielleicht bei der einen oder anderen Uni inzwischen schon weiter sein, aber jedenfalls damals und auch so, wenn ich mich mal mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen unterhalte, spielt das keine Rolle. Im Referendariat, ja, da macht man jetzt normalerweise auch keine Station. Also da durchläuft man ja so verschiedene Dinge wie Amtsgericht oder Landgericht, Staatsanwaltschaft, Anwältin, irgendwas Verwaltungsmäßiges. Da spielt jetzt das Betreuungsrecht normalerweise auch keine Rolle. Also ich habe das mal als Proberichter, also wir fangen ja nicht fest bei einem Gericht an, sondern am Anfang ist man ja erstmal Proberichterin und Proberichter. Da habe ich das mal bearbeitet, weil da einfach Bedarf irgendwo war, also quasi so als Springer. Da fand ich das jetzt auch schon nicht schlecht, aber das war jetzt nicht so, dass ich mich aktiv dafür entschieden hätte. Und jetzt in Wetter, sag mal, wurde das Dezernat irgendwie frei und dann habe ich gesagt, ach, ich habe auch noch ein paar andere Aufgaben. Also ich mache jetzt nicht nur Betreuungs- und Unterbringungssachen. Das passt jetzt so ganz gut bei mir ins Portfolio rein und auch in den Arbeitsalltag. Und ich muss sagen, also inzwischen ist es auf jeden Fall auch so, dass ich das nicht mehr missen möchte und nicht mehr abgeben möchte eigentlich, also weil aus diesen ganzen vorgenannten Gründen das für mich eine sehr erfüllende Aufgabe ist. Und insofern kann ja vielleicht dieser Podcast dazu dienen. Es gibt ansonsten ja auch mal Tage des Betreuungsrechts oder wie gesagt online viele Informationen, Beratungsstunden bei den Betreuungsbehörden und so weiter und so fort. Da kann ich nur dafür werben, sich da rechtzeitig mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Weil es ist ein wichtiges Thema, es ist auch ein interessantes Thema und eigentlich sollte sich jeder von uns, egal wie alt er ist und in welcher Lebenssituation er steckt, sollte sich da Gedanken drüber machen, wie er sich da vielleicht ein bisschen besser aufstellen kann.
Auf jeden Fall sehr schöne Worte zum Abschluss. Ich danke Ihnen, dass Sie hier im Podcast waren, dass Sie das alles berichtet haben, mit uns geteilt haben, dass wir einfach mal echt so einen Einblick bekommen haben in Ihre Arbeit. Und ich glaube, mit diesen letzten abschließenden Worten von Ihnen persönlich auch, ich glaube, da konnte man echt gut verstehen, was so, ja, so ein Betreuungsrichter einfach macht und dass es nicht einfach eine ganz stumpfe Büroarbeit ist, die mit viel Jura zu tun hat und so. Und ich glaube, da konnten Sie jetzt wirklich nochmal so total viel Herzlichkeit einfach ausstrahlen. Fand ich total schön. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Rechtliche Betreuung betrifft viele, doch zu selten wird sie besprochen. Jede Stimme, kritisch oder konstruktiv, macht sie sichtbarer. Hast du Fragen, Erfahrungen oder Feedback? Schreib mir gern auf madlin-frühwein.de. Bis zur nächsten Folge.